Smartphones, Laptops und drahtlose Netze gehören ja inzwischen zum Alltag. Aber der Schein trügt. Das wirklich mobile Zeitalter kommt nämlich erst noch auch hier nach Deutschland. Natürlich 10 Milliarden Deutschland sollen allein in diesem Jahr hierzulande in Netzinfrastruktur investiert werden. Das kündigte der zuständige Minister Alexander Dobrindt auf der CeBIT in Hannover an.
Dort wurde auch der technische Standard für das mobile Netz der Zukunft präsentiert. 5G heißt dieser Standard und der verspricht sehr hohe Geschwindigkeit, ein eng abgedecktes Funknetz und die Spezialisierung auf Sensordaten. Einer, der daran mitentwickelt, ist Professor Frank Fitzek vom 5G-Lab der Technischen Universität Dresden, dessen Forschung zum Großteil von Unternehmen finanziert wird.
Ihn haben wir gestern zum Interview getroffen und zuerst haben wir ihn gefragt, was 5G überhaupt ist. Und wie es sich vom mobilen Netz, das wir heute kennen, unterscheidet.
5G ist der Nachfolger von 4G, einer Technologie, die wir heute schon benutzen. Und 5G beschäftigt sich mit der Frage, was eigentlich passiert, wenn wir das Internet der Dinge freischalten. Wir haben derzeit 7 Milliarden Endgeräte, das sind alles Handys, Smartphones, so wie man sie kennt. Aber das Internet der Dinge bedeutet, dass wir 500 Milliarden Endgeräte haben werden. Und wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir diese 500 Milliarden Endgeräte miteinander vernetzt. Denn gerade die Vernetzung zwischen diesen Dingen des Internets wird interessant, weil nur dann machen sie auch Sinn.
Und da geht es ja sehr um Geschwindigkeit. Aber wenn man sich das mobile Netz heute anschaut, dann erinnert es eher an die Anfänge des World Wide Web. Besonders wenn man die geringe Bandbreite und die Geschwindigkeit der Verbindungen sich anguckt. Bei 5G ist ja die Rede von 10 Gigabit pro Sekunde. Realistisch ist das überhaupt, diese Geschwindigkeit hinzubekommen?
Diese Geschwindigkeit ist relativ simpel zu realisieren. Da gibt es eine Art Werkzeugkasten, den wir haben, mit dem wir immer versuchen, die Datenraten zu verbessern. Wir haben auch auf der diesjährigen CeBIT diese Datenraten schon gezeigt, in einem sogenannten Forschungslab-Szenario. Ich bin mir fast sicher, diese Datenraten zu erzeugen, ist nicht das größte Problem. Das ist mehr ein Ingenieurproblem und das haben wir auch im Griff. Interessant wird es dann, wenn wir über diese 500 Milliarden Endgeräte sprechen, die wir steuern und regeln wollen. Da ist die Datenrate nicht mal das Problem, sondern mehr die Latenz. Und da muss man sich überlegen, wie kriegt man es hin, eine Latenz, die heute bei 50 Millisekunden liegt, auf eine Millisekunde zu reduzieren. Und da ist eigentlich viel mehr die Forschung daran interessiert, wie bekommen wir das hin? Weil es nicht nur wie früher im Bereich Antennen und mobile Endgeräte zu suchen ist, sondern die Lösung wird wahrscheinlich in einem holistischen Ansatz liegen. Das heißt, die Funktechnologie und das Netz dahinter. Wenn wir über heutige Cloud-Lösungen nachdenken und wie sie zukünftig aussehen werden, da liegen Welten dazwischen.
Können wir trotzdem noch mal kurz über Geschwindigkeit reden? Wofür braucht man die denn? Also sowohl die kurzen Latenzzeiten als auch diese unglaublich schnellen Verbindungsraten. Was für Anwendungsgebiete sind da so denkbar?
Also rein technisch gesehen sind die kurzen Latenzen ohne hohe Datenraten gar nicht möglich. Wenn man eine bestimmte Nachricht hat mit einer bestimmten Größe und ich habe nur eine kleine Bandbreite, dann würde ich lange brauchen dazu. Also das heißt, hohe Datenraten sind eng verbunden mit der Latenz. Natürlich werden auch 500 Milliarden Endgeräte irgendwie einen Verkehr, einen Datenverkehr erzeugen, der abgedeckt werden muss. Und was man auch natürlich sieht, ist die Evolution des normalen Verkehrs, des Kommunikationsverkehrs von Nutzern, das wir heute mit Video eigentlich sehen. 70% des Internets wird Video sein. Das heißt, die Datenraten müssen auch abgedeckt werden.
Sie sprachen von einer holistischen Lösung, um diese Verzögerung sozusagen so klein wie möglich zu bekommen. Worin besteht diese holistische Lösung?
Ich mache mal ein Beispiel, wenn wir heutzutage eine Cloud-Lösung hätten, die das Internet der Dinge steuern soll und die Cloud wäre nur in den USA, dann wäre allein aufgrund der Lichtgeschwindigkeit die Latenz schon größer als eine Millisekunde. So, und jetzt können wir die Lichtgeschwindigkeit nicht so einfach ändern, eigentlich gar nicht. Daher müssen wir uns überlegen, wie können wir diese eine Millisekunde erreichen? Und in einer Millisekunde geht das Licht ungefähr 300 Kilometer. Das heißt, die Cloud-Lösung, die wir benutzen wollen, dürfte im besten Fall 300 Kilometer, wenn es zwei Wege Kommunikation ist, nur 150 Kilometer weg sein. Und da gibt es dann natürlich auch noch Zeiten, die wir verlieren bei der Bearbeitung der Daten. Das heißt, die Cloud selber, so wie sie wir heute kennen, die statisch irgendwo als große, dicke Wolke, zum Beispiel in den USA liegt, so wird es nicht mehr sein. Wir werden kleinere Clouds haben, die verteilt irgendwo, zum Beispiel in Berlin, abgelegt werden und dem Nutzer im besten Fall auch noch folgen. Auf Schritt und Tritt sozusagen von Basisstation zu Basisstation mitwandern. Und für dieses Mitwandern alleine braucht man diese hohen Datenraten auch.
Sensordaten, Sie haben es schon gesagt, mobilste Kleingeräte, das Internet der Dinge. Wird das Mobilfunknetz der Zukunft also weniger ein Netz für Endkunden sein und mehr so eins für Unternehmen und Industrie?
So würde ich das nicht sehen. Ich glaube schon, dass 5G einen großen Eingriff auch auf unser Leben haben wird. Es wird sich aber wahrscheinlich aus der Industrie heraus entwickeln. Es gibt da zwei Aspekte. Das eine ist, die Industrie verlangt nach diesen kleinen Latenzzeiten, die wir zurzeit anstreben. Zum zweiten ist so ein Industriegebiet auch ein abgeschlossenes System, in dem man erstmal solche Sachen austesten kann, ohne dass wir damit rechnen müssen, dass unterschiedliche Standards ineinander greifen. Das ist ein sehr cleanes Environment, wie wir sagen würden. Da können wir reingehen, Sachen ausprobieren und sie werden dort funktionieren. Anders sieht es aus, wenn ich das Steuern und Regeln in dem öffentlichen Kontext sehe, wenn ich das zum Beispiel bei Autos machen möchte, auf der Autobahn. Da gibt es unterschiedliche Marken, da gibt es unterschiedliche Netze. Und da wird es in einem öffentlichen Bereich sehr viel schwieriger. Darum würde ich sagen, wir fangen wahrscheinlich mit der Industrie an und gehen dann in das öffentliche Leben über.
Aus Endkundensicht waren die Anforderungen an einen mobilen Netzzugang bisher sicher in erster Linie Geschwindigkeit, Abdeckung und Zuverlässigkeit. Aber mit den Snowden-Enthüllungen ist natürlich auch das Thema Sicherheit weit nach oben gerutscht. Hat das auch Priorität in Ihrer Forschung und lässt sich mit diesen Clouds, die jetzt sozusagen aufgebrochen und kleiner gemacht werden, auch die Sicherheit erhöhen?
Na, wir müssen die Sicherheit erhöhen. Das heißt, es ist ein großer Forschungsbedarf da, wie wir diese Sicherheit abdecken können. Das geht nicht nur im Bereich private Daten, es geht ja wirklich um Steuern und Regeln. Man stelle sich nur mal vor, bei 250 km/h ein Auto auf der Autobahn, das muss natürlich von Leuten gesteuert werden, denen wir vertrauen. Und das sollte nicht gehackt werden. Und da überlegt man sich schon, wie kriegt man solche Sicherheit hin? Wir sprechen ja auch von anderen Sachen wie so Lebensadern, wie Smart Grids. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass Sicherheit gegeben wird. Dabei gibt es zwei Sachen. Das eine ist die Sicherheit oder die Safety, wie wir das sagen, und die Ausfallsicherheit. Das sind so zwei Aspekte. Das eine ist mehr die technische Sicherheit, dass das Netz auch wirklich zur Verfügung steht. Das andere ist wirklich Zugriff gegenüber Dritten. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie man so etwas macht. Das eine ist die klassische Methode, dass man einfach Daten noch versucht zu verschlüsseln. Das andere ist natürlich, dass man jetzt viel mehr Möglichkeiten hat in der Zukunft, Daten an den Endnutzer zu bekommen. Das heißt, wir versuchen sogenannte Mehrwegeausbreitung auszunutzen. Wie Sie schon angesprochen haben, verschiedene Clouds könnten Daten kodiert abgelegt haben und man holt sie sich aus verschiedenen Seiten wieder. Das heißt, für einen Angreifer wird es sehr, sehr schwierig zu wissen, woher die Daten eigentlich kommen und über welche Kanäle sie fließen. Heute ist das kein Problem, weil meistens es gibt eine Cloud und einen sogenannten IP-Flow, den man abgreifen kann. Das macht die Sache etwas einfacher für die Angreifer.
Sie erforschen ja eine höchstwahrscheinlich essentielle Infrastruktur der nahen Zukunft. Wie sehen Sie denn Ihre Arbeit selbst in diesem Kontext? Sind Sie eine Art wissenschaftlicher Dienstleister für Mobilfunkunternehmen oder sind Sie ein Architekt einer gesellschaftlich relevanten Infrastruktur?
Das klingt sehr schön. Sagen wir mal so, das, was wir in 5G machen, wir haben das vorher auch mit 4G und 3G gemacht. Wir selber hatten nie so ein Gefühl des Architekt zu sein wie heute, weil es doch schon in das Leben der Menschen eingreift. Vorher konnte man sagen, braucht man 3G, 4G, braucht man diese Videos auf den Handys, braucht man das mobile Internet? Das waren immer Fragen, die auch die Netzwerkanbieter hatten. Bei 5G stellt sich die Frage nicht mehr, weil 5G ist etwas, das auf jeden Fall kommen wird. Die Frage ist, wie werden wir es realisieren? Mit welcher Ethik gehen wir da rein? Und es ist auch, glaube ich, aus Sicht von Europa ganz wichtig, dass wir hier in Europa diese Technologie mitformen, weil gerade diese Aspekte Sicherheit, Ausfallsicherheit, haben wir andere Ansprüche als vielleicht andere Regionen in der Welt, die sich vielleicht andere Gedanken machen werden. Also es ist schon so, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie könnte 5G aussehen, und zwar nicht nur aus technischer Sicht. Wenn wir das mal an der TU Dresden uns anschauen, das sind nicht ein, zwei Professoren, die sowas machen, sondern das ist ein Pool von Professoren, mittlerweile über 20 Professoren, die aus den verschiedenen Richtungen kommen. Und die kommen nicht nur aus der Elektrotechnik und aus der Informatik. Das sind Leute, die auch mal sagen, wozu könnte man das später gebrauchen, was sind die Anwendungsgebiete, was bedeutet das für den Menschen? Und das ist eigentlich dieser holistische Ansatz, den wir technisch fahren, geht schon eigentlich weiter. Wir versuchen zu verstehen, wie wird der Mensch auf diese Technologie reagieren. Es werden schlaue Köpfe, die heute wahrscheinlich noch in die Schule gehen, irgendwann sich hinsetzen und mit der Technologie, die wir heute bauen, Anwendungen schaffen, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Und da freue ich mich persönlich auch ganz, ganz groß drauf.
Wir dürfen also gespannt sein, was das mobile Netz der Zukunft uns bringen wird, vor allem uns ganz normalem Internetnutzer. Vielen Dank an Frank Fitzek vom 5G-Lab an der TU Dresden für dieses Gespräch, Martin. Und freust du dich auch so wie Frank Fitzek auf 5G?
Mir war es egal, aber als er es gestern so erzählt hat, dachte ich auch so, ja, das ist spannend auf jeden Fall. Wie ist es bei dir?
Ja, ich habe so ein bisschen meine Zweifel, denn wenn ich von meinem Haus in Berlin-Mitte wirklich also tolle Gegend stehe, dann habe ich immer nur ein E-Netz. Das heißt, ich bin quasi offline mit meinem Smartphone und ich frage mich, ob sich das mit 5G ändert. Also noch ist meine Freude gebremst.